Willst du Teil meiner Crew werden?
Ob ich Teil deiner...
Ich will dich, dem Team, Sisu haben.
Ich glaube nicht, dass ich das kann.
Wieso nicht?
Das ist nicht mein Gebiet. Ich habe überhaupt keine Vorbildung.
Die hat keiner hier. Klaus war früher Busfahrer. Volodarski war Vertretungslehrer an der Highschool. Wir sind ein wild zusammengewürfelter Haufen.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sagen Hallo. Wir sind wieder da. Wir erzählen euch über die neuesten Filmstarts. Wie schlimm ist Borderlands wirklich? Lohnt sich der Horrorfilm der Woche? Es gibt mal wieder mehr Filmstarts. Ich sag Hallo Jasmin.
Moin.
Ich bin Flo. Der Robert kommt gleich auch noch. Wir haben noch den Lars potenziell aus der Dose und aus dem Zug oder ähnliches. Die Lisa hat auch einen Beitrag beigesteuert und Dennis kommt eventuell auch noch vorbei. Digital. Bevor wir loslegen, gibt es aber erstmal Musik. Ich habe euch mitgebracht wieder Claudio Simonettis Goblin mit Lesbo aus dem Tenebrae-Soundtrack. Genau, wir haben leider keine Hexe gefunden, aber wir sind hier.
Filmstarts der Woche.
Genau, wir haben Filmstarts der Woche gefunden, aber die wollen wir nicht anzünden.
Nee, aber wir kommen langsam rein mit Horizon, würde ich sagen.
Genau, wir sehen am Horizont einen neuen Western oder so ähnlich, den ersten von...
Bis zu sechs?
Vier oder sechs?
Was?
Zu vielen, ja.
Sechs, das höre ich heute zum ersten Mal.
Er hat gesagt, er kann bis zu sechs machen. Wir sehen, also der Film ist ja in den USA relativ erfolglos gestartet.
Das habe ich schon gehört, ja.
Deswegen weiß man halt nicht, wie viele er produzieren darf.
Ich meine,
am Willen scheitert es offenbar nicht. Aber was genau ist Horizon?
Was genau ist Horizon? Also, wir fangen erstmal an. Horizon ist das nächste neue Herzensprojekt von, kannst du das Musikbild ein bisschen leiser? Ja, das Dankeschön. Herzensprojekt von Kevin Costner. Den kennen wir, er hat damals der Wim-Wolf-Tanz gemacht. Bodyguard war so ein ganz großer Erfolg, auch viele gute Filme. Aber Kevin Costner ist auch so ein Gebeutelter. Der hat auch viele Großprojekte immer angestoßen, mit denen er manchmal auf die Schnauze gefallen ist, kann man sozusagen. Oder aber er hat eben dann sowas gemacht wie mit dem Wolf-Tanz. So, das ist erstmal so ein Riesending gewesen, der war erfolgreich. Ich kann sogar sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Schlimm, scheinbar. Ja, aber muss den noch nachholen. Aber er hat auch sowas gemacht wie Waterworld und Postman. Teilweise manchmal mit Regiearbeit, manchmal eben nur als Schauspieler und Produzent. Manchmal gab es auch Streit mit den Leuten, die mitproduziert haben. Von Waterworld kommt demnächst, habe ich schon bestellt, eine der Ulysses-Cut raus, diese Langfassung, die Ursprungsfassung, die irgendwie über 3 Stunden geht. Und da freue ich mich schon drauf. Aber was haben wir denn jetzt hier? Also jetzt haben wir wieder sowas Großes. Also er hat ja in der Serie Yellowstone mitgemacht. Die war sehr erfolgreich. Und das ist, glaube ich, auch der aussagende Punkt irgendwie, dass er jetzt auch sozusagen dieses Projekt, er hat gesagt, er will jetzt was Eigenes machen. Und da hat er Produzenten gefunden und ja, hat jetzt diese Sache Horizon, was ein Name einer Stadt ist erstmal. Die noch nicht, im ersten Teil noch nicht existiert, weil der Film soll auch gehen über, also die ganze, ich weiß nicht, ob die ganzen Sachen, also ich lese überall, es soll abgedeckt werden, so eine Zeit über 15 Jahre.
Im Wilden Westen dann.
Im Wilden Westen.
Ja.
Genau, es spielt im Wilden Westen, 1800 noch was, also man sieht als erstes, man kann so sagen, in dem Film sieht man als erstes, wie da an einem Fluss Leute stehen, also ein Mann und sein Sohn, und die haben so Stöcke, stecken so das alles ab und mit so einem messen das eben, gucken durch so ein Messgerät und messen da die Grundstücke aus, messen da, und dann sieht man eben zwei Indianer oben liegen, die sie beobachten, und dann gibt es kurz dann darauf einen Schnitt und man sieht die tot im Dreck liegen. Ja, weil ist ja denen ihr Land. Ne? Das, genau, das sind Apachen dort in diesem Ding. Da wird auch noch später erklärt, wie viele Stämme und alles es gibt. So, und dann kommen wieder die nächsten Siedler und da gibt es wieder einen Angriff. Und es ist erstmal der Hauptplot um diesen Ort, diese Stadt, die da, also die gibt es in dem ersten Film noch gar nicht. Also das ist erstmal nur beim zweiten Mal dann nur so eine Zeltstadt und die haben vor, eben was aufzubauen, bis es den Angriff gibt. Und es gibt, man sieht eben alle Seiten, die Seite bei den Apachen und auch bei den Kolonisten. Es sind ja, ja, eben Kolonisten. Ja. Es ist einfach so. Das ist ja nicht denen ihr Land. So. Und ja, und da gibt es auch erstmal so einen Twist zwischen denen, weil die Apachen, die sind sich auch nicht einig, weil die Jüngeren sagen, hier, das ist unser Land. Es geht da hauptsächlich um die Jagdgründe. Und dass die sagen, wir müssen unbedingt jetzt hier das verteidigen. Und der Vater sagt eben, ja, aber wenn du die wieder umbringst, die haben wieder Söhne, die machen weiter, die werden nicht aufhören, die. Und das ist eben so ein Rattenschwanz nach hinten, was ja, wir wissen es, jahrelang ja, umkämpfte Gebiete, Krieg, egal wo auf der Welt. Wenn einmal was losgeht, dann gibt es nicht so schnell ein Ende. Oh, so, und dann ist der Film, ja, er geht 3 Stunden und das ergibt sich daraus, dass wir viele kleinere Gruppen oder Figuren, Nebenhandlungen haben, die wir einzeln folgen, wo es immer hin und her switcht. Und da wir viele, viele Figuren haben, die dann irgendwann sich überschneiden, überlappen, zusammentreffen, ist, ja, ging für mich die 3 Stunden vorbei wie gar nichts. Also ich hätte den zweiten Teil mit 3 Stunden direkt hinten noch hinten dran gehangen und weitergeguckt. Der Film ist klassisch, man könnte sagen, sehr klassisch, so ruhig, langsam, langsamer Erzählaufbau. Also wir haben wirklich hier den ersten 3 Stunden eine Exposition von, wir lernen sozusagen die Welt kennen, obwohl ja kein Worldbuilding so wirklich brauchen. Ja. Aber das gibt es eben, weil es eben, na gut, man kann ja so sagen, es gibt viele, viele Western, aber hier versucht er, also nicht so auf diese Unterhaltungsschiene, ne, Cowboys und Indianer, sondern eher auch so ein bisschen abzudenken, historisch, also bestimmt ein bisschen mehr authentisch, wie war es und nicht einfach nur dieses, ja, schwarz-weiß denke. So.
Also schon so in halt moderne Western-Schule oder halt eben ja Anti-Western, so eine. Also
ja,
das ist
ja.
Halt nicht diese heroischen Geschichten.
Nicht heroisch, genau, ja. Nicht heroisch. Keine Heldengeschichten. Genau. Also wir haben zwar dann, ich habe auf die Uhr geguckt, einfach nur für die Info, Kevin Costner sieht man dann erst nach einer Stunde ungefähr. Mhm. Also genau nach einer Stunde tatsächlich, weil ich wollte genau wissen, wann taucht er auf. Ja, und er ist aber auch nicht die Hauptfigur oder so, er ist einer von den Nebenfiguren, also es gibt wirklich nicht eine Hauptfigur, es gibt so mehrere Erzählstränge einfach nebenher und er ist jetzt auch nicht der Hero der Reihe oder so, er ist zwar ein rechtschaffender Typ, das kann ich schon mal sagen, aber ist jetzt nicht wie klassisch diese Heldenleute, also der versucht sich eben auch durchzuboxen und kommt halt auch in Situationen rein, ist aber natürlich, kann ich schon sagen, so eine coole Sau. Der ist jetzt nicht so ein.
Wie arg ist sein Sohn?
Weil da gab's der Sohn?
Ja, spielt nicht sein Sohn auch?
Ja, dann müsste ich wissen, wer das ist.
Ich
und
weiß
gerade
nicht mehr. Es gab im Vorfeld nämlich auch dieses, dass sein Sohn ja auch mitspielt und er seinen Sohn da besetzt hat. Und
also alle, ich weiß nicht, wer es ist, aber ich weiß, dass alle Leute da drinne, also richtig klasse sind. Es gibt, also ich weiß, es gibt einige Leute, auch jüngere, es gibt Leute, die da eine Frau, die Jenna Malone sozusagen verfolgen über Jahre, also das deckt schon irgendwie, ich würde mal tippen, so 3 Jahre ab, dieser Film. Das, weil es so kleine Zeitsprünge gibt, aber die Schauspieler waren auf jeden Fall alle super und die Unbekannten, die alle da waren, waren alle ziemlich spitze. Ja, also ich weiß auch jetzt nicht, wer
ist.
Die waren alle super, durchweg. Wir haben hier wirklich eine gute Besetzung. Sienna Miller. Es ist sehr witzig, dass auch im Abspann als erster oder zweiter Giovanni Ribisi genannt wird. Der kurz vor, das ist, ja, ich kann sagen, der wird kurz vor Ende des Abspanns, sieht man ihn mal kurz.
Okay, Also fühlt es sich für dich wie ein vollständiger Film an oder war es halt eher so, du hast jetzt die ersten Folgen einer mehrteiligen Serie geschaut?
Ich habe, also es wird einiges so ein bisschen abgerundet, aber es ist einfach ein Anfang. Und es gibt am Ende, also wenn der Film zu Ende ist, gibt es 5 Minuten Trailer zu sehen sozusagen, was im nächsten Teil alles zu sehen
passiert. Also das ist ja wirklich wie eine TV-Serie, die nochmal... Ja. Next time on One Piece, keine Ahnung.
Bei Herr der Ringe kam auch am Ende ja die Vorschau für den nächsten
kam
Film.
Ja. Damals wohl.
Ich hab die ja. Kino geguckt. Ja, kam das auch. Weil du oder bei der Flucht, bei Flucht der Karibik, weiß ich jetzt nicht. Ja. Beim zweiten, glaube ich.
Beim zweiten. Wenn ja. Beim zweiten.
Genau. Und auch bei Matrix 2 gibt es auch eine Vorschau auf den nächsten Matrix-Film. Ja. Also das ist so, das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sowas gibt. Gerade wenn die fertig produziert und fertig sind.
Dann, ja, ja? Schon, aber also ich bin hier halt auch wieder so dieses, wenn ich halt höre, dass also 4 sind angekündigt, 2 durfte er jetzt auf jeden Fall machen. Der 2. ist ja in Amerika schon aus dem Kino rausgeflogen, weil der 1. zu wenig Geld einbringt und sowas. Er will bis zu 6 machen. Da frage ich mich halt wirklich, muss das immer als 3-stündige Kinofilme sein oder hätte das nicht vielleicht auch, also das klingt so, als wäre es fast besser aufgehoben als Serie, weil es basically schon eine 6-episodige Super-Serie ist.
Ja, aber Deadwood wurde auch nicht abgeschlossen, also insofern.
Haben die nicht einen Abschlussfilm bekommen nochmal?
Ja, Jahre später.
Na gut, aber Robert sagt, es lohnt sich.
Also wer klassische Western mag, aber trotzdem mit neuen Anstrich sozusagen, dann auf jeden Fall. Also Musik, ja, alles, Bild,
wunderbar.
Alles echt, kein CGI, alles. Und ich denke mir, eigentlich, warum soll er nicht das alles produzieren können? Weil er braucht keine großen Sets. Er hat ja noch nicht mal eine Stadt im ersten Teil.
Es hat trotzdem Haufen Geld gekostet.
Weil er,
also es
die
waren
Schauspieler
ja,
kosten viel Geld.
Aber ja, wenn du halt 100 Millionen oder mehr ausgibst für einen Film, dann muss dein Film halt auch Geld einspielen. Ganz einfach.
Muss er, ja. Aber, so. Aber es spielt ja fast nur in Wüste, Prärie ja, und alles, und sie reiten nur.
On Location, Pferde. Ja. Ausstattung, das, also...
Ja, die Leute, Ausstattung, Technik, alles ja. Klar. Ja, aber eben, ja, ist eben krass, dass der dann, dass wenn man einen Film auf der Erde spielt und man hat einfach alles in echt, dass das dann so viel kostet, wie wenn ich alles bauen muss. Naja.
Na gut. Also ich kann noch einwerfen, Lars hat noch, lässt noch von außen verlauten, für ihn ist auch ein vielversprechender Auftakt und er freut sich noch mehr zu erfahren, was aus den Figuren wird und vor allen Dingen auch was aus den, wie sich die Seite der Ureinwohner noch entwickeln, weil die anscheinend ja auch nicht außen vor gelassen werden, wie du auch schon gesagt hast.
Genau.
Dass man die auch
genau.
Viel zu sehen bekommt.
Die sprechen auch in ihrer eigenen Sprache.
Ja, im Film. Ja. Genau.
Also wenn das ihr wollt, dass es weitere Teile gibt, müsst ihr ins Kino gehen, ja. Irgendwer muss es machen.
Ja, das ist das Einzige, das was schade ist, wenn man wirklich Sachen mag und die werden nicht fortgeführt. Genau.
Wunderbar. Das war Horizon, den könnt ihr jetzt sehen in, ich glaube, fast allen größeren Kinos. Wunderbar. Dann gehen wir einfach weiter zum zweiten Filmstart der Woche oder sowas. Hab leider den Clip nicht rausgesucht, denn hier kommt jetzt der Horrorfilm der Woche. Mehr oder weniger.
Ja, aber den... Können wir, wie gesagt, wie du jetzt gesagt hast, selber einsprechen, denn jetzt kommt der Horrorfilm der Woche. So.
Ja, es kommt Blink Twice, ein Film, der ich glaube am meisten auf mich sich aufmerksam gemacht hat, weil sie vorher Inhaltswarnung gepostet haben, dass es um unangenehme Machtdynamiken und sexuelle Gewalt geht. Und tatsächlich geht es darum in diesem Film. Also es ist ein... Und da, ja, sozusagen, sie weisen vorher darauf hin, deswegen würde ich jetzt so weit spoilern, dass er durchaus ins Genre des Rape-Revenge-Thrillers einzuordnen ist. Also Rache wird genommen für Vergewaltigung. Und das Ganze ist das Regiedebüt von Zoe Kravitz. Und hochkarätig besetzt geht es darum, dass ein Tech-Millionär nach Skandalen... eine Party auf seiner Privatinsel schmeißt und zwei Hostessen bei einer Veranstaltung lernen ihn zufällig kennen, weil eine ungeschickt gestolpert ist und meet cute fast. Der lädt sie ein, mit auf diese Insel zu kommen. Sie fliegen hin, landen dort irgendwo im südamerikanischen oder mittelamerikanischen Hinterland in so einer großen Hacienda-Stil-Villa, wo es einfach eine dekadente, hedonistische Party zu sein scheint. Sie werden dabei alle vom Milliardär in Weiß eingekleidet. müssen ihre Handys abgeben und dann wird dort eben so retreatmäßig gefeiert mit Drogen, mit viel Essen, mit Tanz und Musik. Und man merkt aber, dass irgendwas hinter dieser Fassade lauert. Ich möchte den Twist des Films jetzt nicht spoilern, aber es gibt halt Gründe, warum ihnen nicht auffällt, was los ist, bis es halt schon wortwörtlich geschehen und zu spät ist. Und dann, als ihnen klar wird, was ihnen angetan wurde, nehmen die Frauen ziemlich blutig Rache an ihren Peinigern.
Okay. Also ich finde das, ja, für mich wäre das schon so ein Hammer-Spoiler. Zum Glück habe ich das alles gesehen, ohne jetzt was zu wissen. Aber ja, dir ist auch wichtig, man muss die Leute auch auf Sachen vorbereiten. Das ist schon bei den Filmen sehr wichtig, weil auch ich als hartgesottener Filmegucker, der sich jedes Zeug reinzieht, mir hat er auch den Magen umgedreht, die Thematik und das alles. Also, und war wirklich... man könnte sagen, manches wirklich tatsächlich, wo ich sage, wow, es war schwer zu ertragen. Das ist richtig krass gewesen.
Ja.
So, das hat, weil das Ding ist eben das Krasse, was der Film so gut macht. Er hat auch eine lange Exposition. Also er ist erstmal hammerhart geil gefilmt. Die Kamera ist sehr nah. Das sieht alles sehr gut aus. Manchmal gucken die Leute so direkt rein in die Kamera, als würden sie dich angucken, dann ist das eben, hat er wunderbare Farben, dann ist alles so schön. Und am Anfang ist alles so schön und so partymäßig und so gute Laune-mäßig, das sozusagen und alles so nett, könnte man sagen, auch wenn man immer angedeutet bekommt, wenn man die Eingeborenen da sieht, wenn da irgendwie die da rumlaufen, so komisch grinsen und so, dann da ist klar, es wird immer dir gesagt, da ist irgendwas komisch, da stimmt irgendwas nicht, aber das macht den Bruch eben umso höher, weil das alles so gute Laune und High Society-mäßig ist, wenn es dann später so ein Bruch kommt. Ich habe während des Films auch immer so ein bisschen Vibes gehabt, noch ein bisschen Get-Out-Vibes.
Ja, auf jeden Fall.
So, ne, weil da hat man auch gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, man weiß auch nicht was. So, und ja, und der, ich finde, wir haben es hier in die Kategorie Horror gepackt. Ich habe den Trailer gesehen und habe, ist ein Thriller, ist es ja auch ein Thriller, aber er hat sozusagen Horrorelemente, realistische Horrorelemente, also sie sind nicht übernatürlich sozusagen, also ich finde so, Horror ist der schlimmste Horror, wenn was wirklich eintreten kann oder sein kann, ist ja viel schlimmer als irgendwelche Monster oder irgendwelche Zeug, so, und wenn es um Übergriffigkeit, Machtmissbrauch oder solche Themen geht, also so ein Ausgeliefertsein, ist das viel, viel schlimmer.
Ja, es ist halt ein Film darüber, wie Milliardäre Monster sind. Der Milliardär übrigens von Channing Tatum halt in einem Heel-Turn, wie man ihn selten gesehen hat, erschreckendst gespielt. Auf jeden Fall, es ist halt ein Film darüber, wie Milliardäre Monster sind und diese, was halt ihnen für Freiheiten gegeben werden, Gewalt auszuüben und wie sie halt mit Entschuldigungen und Rausreden mit vielem davonkommen. Das ist halt ein Film, den man nach Jeffrey Epstein, nach MeToo halt nicht mehr, also man könnte es symbolisch filmen, aber es wäre halt alles, was man sich ausdenkt, was diese Leute fantastischerweise machen könnten, Most Dangerous Game-mäßig Menschen jagen, ist weniger erschreckend als das, was eben wissentlich für uns alle tatsächlich passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass man, wenn man eben so direkt etwas filmen möchte, dass es halt einfach notwendig ist, diese halt so drastisch zu werden für den Effekt. Und es ist halt ein Film, der, und ich glaube, das ist einfach ein Thema, das uns auch vielleicht schon das ganze Jahr begleitet hat, dass halt bei so Kino, das von Frauen gemacht wird oder eben Frauen sehr ins Zentrum stellt, so ein unterschwelliger Fluss von Wut und Gewaltbereitschaft gegenüber übergriffigen Männern mitschwingt. Also das haben wir ja jetzt in vielen Filmen dieses Jahr.
Promising Young Woman war ja auch so schon. Und auch eine Frau hat Regie geführt und auch solche Themen aufgegriffen.
Beide Yorgos Lanthimos-Filme dieses Jahr haben in diesen Gewässern gefischt. Maxine, Love Lies Bleeding bis zum gewissen Grad. Also einfach es ist halt, man merkt, dass es halt diese Wut ist da und auch Zoe Kravitz drückt sie halt auf ihre Art aus.
Und zwar wie du. Spoiler ist auch nicht der letzte Film, den die dieses Jahr bekommen, der in ähnliche Richtungen geht.
Ja, wird bestimmt noch kommen. Also.
Da kommen, glaube ich, noch mehr.
Ja, also aber es ist halt gerade ein Thema und Zoe Kravitz findet ihren eigenen Stil und das also für ein Debüt ist das Ding so ausgereift.
Also ich muss sagen, also Promising Young Woman, wo ich den gerade erwähnt habe, war schon so shocking ein bisschen. So, aber also ein bisschen, er war shocking. Aber der hier setzt nochmal so richtig was drauf ja, das ist echt krass. Er ist auch heftig, ziemlich, auch sehr gut eben besetzt. Wir haben hier eine Nebenrolle im Christian Slater, der tatsächlich mal wieder da ist, sozusagen, in richtigen Kinofilmen. In einer kleinen Rolle Kyle MacLachlan, Twin Peaks lässt grüßen.
Ja.
Und Haley Joel Osment, der kleine Junge aus The Sixth Sense, wo ich immer denke, wow, Haley Joel Osment, er ist erwachsen, groß geworden, hat immer noch dieses Kindergesicht, was er da so hat. Aber und Simon Rex bekannt aus den Scary Movie Filmen. Wie verrückt ist das denn?
Ja, ich würde ein paar der Darstellerinnen auch würdigen, weil
das stimmt.
Oder deren Emotionen kommt es ja nicht so richtig gut über. Also Naomi Ackie trägt als Hauptdarstellerin wirklich die Stimmung. Adria Arjona macht halt auch, finde ich, eine super Darstellung als ihre, sozusagen, als die eine Verbündete, die sie versuchen kann zu finden.
Und ich muss sagen, am Anfang noch, wo man denkt, so eine oberflächliche Person und dann kriegt die Tiefe später. Und das ist auch cool. Weil erst so, und dann kommt ein bisschen mehr Tiefe rein. Sehr schön.
Genau, Alia Sharkat auch immer gut. Genau, also fantastisch besetzt, sehr gut ausgestattet, über die Farbgebung haben wir schon gesprochen.
Ja.
Ist es ein Film, der mit fantastischen Needle Drops arbeitet? Hast du Jungle Fever für mich?
Genau,
also es gibt halt moderne Needle Drops, die ich jetzt auch gar nicht spoilern möchte, weil wer sich in der Musik aktuellen Popmusik auskennt, kann da noch überrascht werden, was halt gespielt wird, zu welchen Momenten. Aber es gibt eben auch so einen sleazy 70er-Jahre-Exploitation-Soundtrack, der mit reingespielt wird, ja?
Eine Frage habe ich, weil mir das jetzt, ich kenne das nicht, Needle Drops, also kannst du es erklären?
Das ist der Moment, wo ein Lied im Film gespielt wird. Das Needle Drop ist sozusagen der Moment, wo die Nadel auf den Plattenspieler trifft.
Ah.
Und das ist halt.
Das sind meistens bekannte Popsongs oder sowas, die dann eben als geniedeldroppt werden.
Genau. Also in so einem, also sozusagen Lieder, die man kennt, werden rekontextualisiert, indem sie im Film gespielt werden.
Okay. Und der eine Film, der sich diese Woche streitet um Platz 1 der Filmstarts der Woche mit Horizon, so von euch mitbekommen habe.
Genau, weil Horizon ist eben Auftakt einer großen Saga und noch nicht fertig, aber hier das Ding ist fertig, hat noch nach der ganzen Sache auch ein sehr, sehr zufriedenstellendes Ende, wo ich dachte...
Ich fand es ein sehr erschreckendes Ende, aber... Es ist ein Ende, über das man das so diskutieren kann, wie sehr es einem, ob es einem sozusagen moralisch gefällt, aber es hittet. Es trifft einen als emotional und.
Es ist nicht klassisch, wie immer solche Filme enden.
Ja.
Genau.
Ich bin gespannt. Ich werde wahrscheinlich nämlich auch noch gehen. Ich hatte nämlich sehr viel Bock, nur gestern keine Zeit mehr.
Genau, auf jeden Fall sehenswert. Gönnt euch verstörende 90 Minuten Kino.
Wunderbar. Und, weil du es gerade schon erwähnt hast, haben wir den 70er-Jahres-Lease auch mitgebracht in Form von Jungle Fever von den Chaka Chas. Das ist dieser hier, den gibt's jetzt.
Nervös?
Ja.
Wohl das erste Mal.
Nein, ich bin schon öfter nervös gewesen.
Ich glaube, das hat relativ gut gepasst. So, wir sind immer noch...
Filmstarts der Woche.
Genau. Aber wir hören jetzt erstmal, was uns von außerhalb berichtet wurde, denn die Lisa hat sich Sonnenplätze für uns angeguckt und hat Folgendes zu erzählen.
Hallo ihr Lieben, ich habe mir für euch Sonnenplätze angeguckt. Die neue, ich würde sagen, Tragikomödie fürs Sommerkino. Es ist ein sehr... warmer Film im Sinne von, es ist Sommer, in der Zeit, in der dieser Film spielt. Der Film ist von Aaron Ahrens, es ist sein Regiedebüt, er hat auch das Drehbuch geschrieben und er hat sich hier auf seine Erfahrung als Sohn aus einer Künstlerfamilie bezogen. Wir haben hier vier Charaktere, die mehr oder weniger so ein bisschen kammerspielartig miteinander interagieren. Wir haben die junge Autorin Sam, die sowohl obdachlos als auch joblos ist, aufgrund verschiedenster Verstrickungen gleich am Anfang des Films. Und die mit ihrem Bruder, der von seiner, ich würde sagen, sehr kontrollierenden Mutter abhauen möchte, nach Lanzarote abhaut. Ihr Bruder ist so ein bisschen, also man merkt so ein bisschen die Dynamik schon von Anfang an. Sie ist letztendlich die gescheiterte Autorin, die nichts auf die Reihe kriegt so ein bisschen und die auch immer so eher von ihrer Mutter belächelt wird. Das Gefühl hat man schon. Gleichzeitig ist ihr Bruder, wird so wie das Wunderkind gesehen, weil der spielt absolut fantastisch Klavier und muss den ganzen Tag üben. Also das geht wirklich so weit, dass der neue Partner ihrer Mutter ins Zimmer kommt, wenn er mal 5 Minuten lang nicht Klavier spielt. Insofern ein sehr kontrollierender Haushalt, aus dem er ausbrechen möchte. Und die beiden hauen dann ab auf das Sommerhaus, das sie haben, das die Familie besitzt, auf Lanzarote. Und treffen dort auf den wirklich fantastisch gespielten Vater, Ex-Mann, der von Nils Bormann gespielt wird. Jo Maibaum heißt der Gute. Er ist ein Bestseller-Autor, der aber schon lange nicht mehr geschrieben hat, sich irgendwie auch offensichtlich eher obdachlos über Wasser hält und sich heimlich in diesem Sommerhaus eingenistet hat auf Lanzarote, um dort zu schreiben. Daraus entwickelt sich dann eine Familiendynamik, die am Anfang sehr positiv für den Vater ausfällt, würde man sagen. Im Laufe des Films zeigt sich aber, dass einfach wirklich alle diese Charaktere, außer vielleicht der kleine Bruder, also Fritzi, dass die alle irgendwie einen Dachschaden haben. Ich habe wirklich sehr gehadert mit den Charakteren und damit Sympathien zu empfinden. Wir haben da halt zum einen Sam, diese gescheiterte Schriftstellerin, die ihren Vater glorifiziert, gleichzeitig aber wirklich sehr fragwürdige Dinge tut und auf der anderen Seite trotzdem noch die am wenigsten wahnsinnige Person in diesem Haus zu sein scheint, was sich auch dadurch äußert, dass die Schauspielerin Julia Windischbauer permanent sehr perplex schaut über den Wahnsinn, der sich da um sie herum entfaltet. Und ich muss gestehen, ich habe da sehr mit ihr mitgefühlt, weil, oh mein Gott, sind das dramatische Charaktere. Es ist wirklich lustig, wie diese Familie sich mehr oder weniger bis zum fulminanten Ende selbst zerfleischt. Also wie beispielsweise die Mutter völlig wutentbrannt ins Haus kommt, weil sie es eigentlich verkaufen wollte und sowohl Sam als auch ihr Vater Jo das kolossal manipuliert haben. Und wie auch man dann mit nach und nach merkt, dass Jo Maibaum, also der Vater, eigentlich ein sehr intriganter Egoist ist und ein fürchterliches, ich sag's jetzt nicht, aber nicht so cooler Mensch. Ein wirklich sehr egozentrischer, anstrengender Charakter. Und ja, das endet dann letztendlich in einer, ich würde sagen, schon fast kompletten Eskalation dieser Situation. Ich kann den Film ehrlicherweise allen ans Herz legen. Ich fand, dass er an manchen Stellen ein bisschen blass geblieben ist, weil er sich meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr auf einzelne Figuren fokussiert hat. Und ich hätte auch gerne mehr von den anderen Figuren gesehen. Vor allen Dingen, weil sie eben Plot angesprochen haben, der da nicht weitergeführt wurde. Also wir haben beispielsweise Fritzi, den Sohn der Familie, der jetzt gerade 18 geworden ist und der ausbrechen möchte, ganz offensichtlich aus diesem kontrollierenden Haushalt, den seine Mutter ihm da bereitstellt. Und er versucht mit verschiedenen Dingen auszubrechen, aber so ganz klar, wo sein Weg hinführt oder wo er überhaupt hin möchte oder was seine Motivation ist, wird nicht. Also für mich ist nicht ganz klar geworden, wo das hinführen soll mit ihm. Und ich finde, er hätte durchaus noch ein paar mehr Szenen haben können. Und es gibt auch so Momente, wo die Charaktere etwas Wichtiges ansprechen, dann verläuft das so ein bisschen ins Leere. Also wir haben so Momente, wo einfach plötzlich Stille herrscht, wo meiner Meinung nach durchaus noch Text hätte sein können. Unabhängig davon war das ein sehr witziger Film, der mir auch echt viel Spaß gemacht hat. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, diesen Charakteren zuzuschauen, diesen Schauspielenden eben auch, die einen unfassbar guten Job gemacht haben, vor allen Dingen Niels Bormann als der Familienvater. Und wen ich auch lobend erwähnen muss, ist tatsächlich Jeremy Mockridge, der spielt den jungen Liebhaber der Mutter, der in diese Familie reinkommt und sich die ganze Zeit eigentlich nur kopfschüttelnd denkt, oh mein Gott, was ist hier los? Und ja, so saß ich die meiste Zeit auch da, aber ich hatte sehr viel Spaß dabei. Deswegen, wenn ihr euch eine leichte Sommerkomödie angucken wollt, wo es trotzdem um kompliziertere Probleme innerhalb von Familien geht, dann würde ich euch Sonnenplätze sehr ans Herz legen. Viel Spaß im Kino.
So, danke Lisa. So, und jetzt haben wir den Dennis in der Leitung. Hallo Dennis. Hörst du mich?
Hallo. Ja,
fantastisch.
Hört ihr mich?
Ja. Du kannst uns leider nicht sehen, weil wir hier gerade keine Kamera haben. Wir sehen dich aber und wir haben dich gehört. Du kannst uns was erzählen zu, wie war das? Revolution on Canvas.
So. Ja, genau. Revolution on Canvas, eine Dokumentation über einen iranischen Künstler, Nixat Nojumi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich kann es nicht wirklich sagen. Iranischer Künstler, der 1980 in die USA geflüchtet ist, international wohl recht bekannt ist, also Maler. Mhm. Ich kannte ihn bis dahin noch nicht. Und es geht ein bisschen um sein Leben und es geht um einige Werke konkret, die im Iran verschwunden sind, in der Zeit der Revolution, der islamischen Revolution. Und es wird anhand der versuchten Rückführung dieser Werke sein Leben noch mal ein bisschen verfolgt, auch das seiner Familie. Und welchen Einfluss das hatte, also sowohl die Revolution als auch die Kunst, wie er damit umgegangen ist. Wie gesagt, ein wohl recht bekannter Künstler, mir war er bis dahin nicht bekannt. Der ganze Film läuft so, wird so ein bisschen unter dem Prinzip Raubkunst aufgezogen, also halt die Werke, die in der Ausstellung im Zeitgenössischen Museum in Teheran waren, noch zu Zeiten des Schah, der sehr westlich orientiert war bis Ende der 70er und dann durch die Islamische Revolution mit Ayat Khomeini überworfen wurde. Und ja, also ich fand den Film sehr, sehr gut. Er hat mir sehr gut unterhalten. Er wurde von der Tochter von Nixat Nojumi gemacht, die auch mitspielt und die quasi versucht, an diese Werke zu kommen. Eine erste Ausstellung, die nach der Revolution gemacht wurde, wurde mit Nixat Nojumis Werken gemacht. Tatsächlich, weil er immer sehr kritisch seine Kunst gemacht hat, auch gegenüber dem Schah. Und das war mit so ein Gedanke, warum dann wohl gesagt wurde, okay, wir können auch unter der islamischen Revolution, als noch versucht wurde, dieses Museum irgendwie weiter zu betreiben, wir können ihn quasi benutzen, da er ein kritischer Künstler ist. Jetzt ist er tatsächlich ein kritischer Künstler. Und kritisch heißt kritisch. Das heißt also, dass er zwar in seinen frühen Jahren, als noch der Schah quasi eine Regierung war, sehr kritisch war, weil viele Menschenrechtsverletzungen dort stattgefunden haben und ja, es einfach nicht gut war und er da schon revolutionär war quasi. Aber genauso kritisch hat er dann halt auch sehr schnell die islamische Revolution gesehen. Einen Umsturz, den er zuerst begrüßt hat, der dann aber quasi sehr schnell in eine Schreckensvision umgeschlagen ist, da das, was dann passiert ist, noch schlimmer war als das, was vorher gewesen ist. Also das, was er unter dem Schah kritisiert hat, Misshandlungen, Machtmissbrauch, das ist in ganz anderer Form dann nochmal viel schlimmer gekommen. Und genau, darum geht der Film. Und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, weil immer wieder hin und her gesprungen wird, in den Zeiten, in die Gegenwart. Jumi ist immer noch in den USA oder wieder in den USA, wohin er geflohen ist. Er ist bis heute nicht an diese Werke gekommen und gleichzeitig wird auch über seine Familie viel erzählt und die Konsequenzen, die all diese Umbrüche fürs Familienleben haben. Denn er war mit einer sehr bekannten Künstlerin zusammen, auch im Iran bereits, und sie sind dann zusammen in die USA gegangen, zuerst für ein Stipendium und dann später quasi dort geblieben. Also seine Frau ist geblieben und er ist quasi nochmal zurückgegangen zu Revolutionszeiten. Und man sieht halt auch, welche Konsequenzen das alles hat. Denn Nujumi selbst, also Nixat oder Nikki, wie er kosehaft genannt wird, Nujumi leidet sehr unter diesen Umbrüchen. Und er möchte einerseits an dieser Revolution teilnehmen, an diesen revolutionären Umbrüchen, sowohl in seinem Heimatland als auch in den USA zu einer gewissen Zeit. Und er kann quasi nie das erreichen, was er will. Und darunter leidet er. Er erlebt die Revolution im Iran auch selber mit. Er geht zurück aus den USA, als es da losgeht, um teilzuhaben in den 80ern oder Ende der 70er und wird relativ schnell enttäuscht, beziehungsweise muss fliehen, weil er um sein Leben fürchten muss. Und ich finde diesen Film wirklich sehr, sehr gut, weil er diese Sprünge hat, weil er gleichzeitig auch zeigt, welche Konsequenzen das bis ins Private hat für alle Beteiligten, also die ganze Familie. Und auch jetzt, wo versucht wird, diese Bilder wiederzufinden, gibt es keinen Kontakt in den Iran, beziehungsweise niemand will dort wirklich mitmachen, weil sie sich alle fürchten. Und das ist alles sehr, sehr interessant gemacht. Also wirklich ein sehenswerter Film, der auf eine gewisse Art und Weise so filmtechnisch konzeptionell sehr normal gehandhabt wird. Also es gibt jetzt keine ästhetischen Sprünge oder sowas, aber von der Story her sehr spannend. Ja.
Wunderbar. Das klingt,
also eine Empfehlung.
Klingt sehr interessant. Ja. Ich habe gerade gesehen, ist auch noch der Mann von ist sie, das von ihr, also der Tochter von dem Künstler und ihrem Mann gemacht.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Gemeinsam suchen die Zielschauer, genau, und gemeinsam suchen die nach den Werken. Und ich fand den Film deswegen auch sehr interessant, weil er einfach einen Einblick gibt in ein Land, das man irgendwie kennt, aber halt nur auf eine bestimmte Art und Weise und welche Umbrüche dieser Iran durchgemacht hat und welche Konsequenzen das für seine Bewohner hatte, ein einerseits sehr westlich orientiertes Land bis in die 80er, mit dem Umbruch dann, und man bekommt so das Gefühl, irgendwie was zu jeder Zeit scheiße. Also irgendwie ist echt der Wurm drin, ne? Bis heute ist der Wurm drin, also bis heute muss wieder ganz klar hochkommen in dem Konflikt mit Israel, wo bis in den Iran hineingearbeitet wird und das alles miteinander verwoben ist. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Bewohner des Landes bis heute keinen Fuß auf den Boden kriegen, was irre ist, weil es eigentlich ein sehr, sehr interessantes Land ist, eine sehr hohe Kultur hat und viele, viele Filmemacher natürlich, das wissen wir natürlich mit am besten, viele, viele Filmemacher im Iran sind, die spannende Filme machen, die dafür immer wieder verfolgt werden. Ja, und auch bildnerische Künstler wie jemand wie Nujumi, der international Erfolge feiert, aber halt nicht in dieses Land zurück kann. Ja.
Ja. Und wenn ihr jetzt das auch euch interessiert und Dennis euch Lust gemacht hat, dann könnt ihr Revolution on Canvas euch anschauen. Dankeschön, Dennis.
Ja, mach's gut.
Schönen Tag dir noch. Ciao, ciao. Danke. So. Und bevor wir nochmal Musik machen, hat euch der Lars noch was eingesprochen. Kommt noch aus der Dose hier. Und zwar den Micha, der denkt nämlich heute groß und da hören wir mal, was der Lars uns zu erzählen hat.
Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ich werde es geschafft haben zu Horizon, sodass ihr mich jetzt schon gehört haben könntet. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat das wahrscheinlich der Robert gut gemacht haben werden. Aber was ich euch auf jeden Fall noch liefern kann, ist eine Besprechung zu Micha denkt groß. Hat mich durchaus interessiert. Lars Jessen, Jan-Georg Schütte haben in der Vergangenheit schon die ein oder andere Impro-Comedy gemacht. Aber Lars Jessen ist halt auch bekannt als Regisseur von zum Beispiel Mittagsstunde. Jan-Georg Schütte, das hat das Begräbnis beispielsweise gemacht, also wirklich, das auch schon so eine schwarzhumorige Impro-Comedy halt, ne, Impro-Comedy heißt jetzt in dem Effekt, es ist halt quasi der Rahmen vorgegeben, die Geschichte vorgegeben, aber die Dialoge sind halt improvisiert und deswegen quatschen die halt irgendwie, wie ihrer Schnauze gewachsen ist. Das macht es interessant, das macht es reizvoll in jedem Fall, das macht es dann auch mal so ein bisschen lockerer und nicht ganz so bieder und steif, wie deutsche Komödien doch auch ganz gerne sind. Bei Micha denkt groß geht das zum Teil auf. Die Sache ist halt die, Micha denkt groß ist als quasi klein gedacht, ist nämlich fürs Fernsehen gedacht eigentlich. Irrigerweise ist es so auch, dass die Produktion da jetzt so vorgeht, wenn sie den Film bewerben, dann wird er halt immer auch gleich beworben mit dem Fernsehstart, den es dann ja auch irgendwie im Oktober, glaube ich, geben soll, Oktober, November, irgendwie Ende des Jahres. Und das ist natürlich nicht wirklich vorteilhaft und nicht wirklich ein Zugeständnis ans Kino. Ich weiß nicht genau, was das soll. Aber der Film sollte wohl ursprünglich auch nicht ins Kino kommen. Von daher kann man vielleicht auch schon froh sein, dass das so ist. Müsst ihr selber entscheiden, weil ich finde ganz ehrlich, es ist ein Fernsehfilm. Und der hat auch im Fernsehen eigentlich eine ganz gute Wirkung, denke ich mal, wenn man auch darüber spricht. Wobei Micha denkt groß auch schon in den Kinos läuft und gelaufen ist mit Publikumsgesprächen. Und da bietet sich der Film wiederum dann doch durchaus an. Im Mittelpunkt steht ein Micha, kann man sich schon denken vielleicht. Der meint es eigentlich nur gut. Mit seinem Handyspiel Ölbaron hat er gut verdient. Jetzt will er seiner Heimat etwas zurückgeben. Eine Wellness-Oase für die reichen Berliner und Berlinerinnen soll auf dem ehemaligen Hof seiner Eltern in Brandenburg entstehen. Wenn alle mitziehen, könnten alle auch dran verdienen. Aber in Klein-Schappleben, das ist der Ort, den wir hier besuchen, da regt sich Widerstand. Die meisten Dorfbewohner halten nichts von Michas großen Ideen und haben ihre ganz eigenen Probleme. Durch die anhaltende Trockenheit ist der Grundwasserspiegel gesunken, Wasser gibt es nur noch aus dem Tank. Da kommt Micha mit seiner luxuriösen Badewelt nicht gerade gut an, wie man sich vorstellen kann, zumal die Finanzierung auf wackeligen Beinen steht. Schön ist es ja in Brandenburg, daran lässt auch Micha den Groß keinen Zweifel. Die Landschaftsaufnahmen, eingefangen mit der Drohnenkamera, passen zum Werbeclip, mit dem Micha sein Projekt zu Beginn vorstellt. Mit der Ansprechhaltung an Creator und Influencer wirkt der schon ganz schön drüber, aber ganz augenzwinkernd drüber, muss man sagen. Schwungvoll steigt also die Komödie von Lars Jessen und Jan-Georg Schütte ein und stellt das Ensemble der Gestalten im Dorf vor. Da ist die gute Seele, gespielt von Jördis Triebel, der frustrierte Milchbauer, gespielt von Peter Kurz, die völlig überforderte Bürgermeister, ganz gut gespielt von Annette Sawallisch, muss ich sagen. Die kannte ich vorher noch nicht. Der engagierte Ökobauer, gespielt von Ulrich Brandhof, und der örtliche Verschwörungstheoretiker, den Regisseur Jan-Georg Schütte selbst im unsympathischsten Stromberg-Style verkörpert. So weit, so klischeehaft. Spaß macht das vor allem, weil die Szenen zum großen Teil improvisiert sind und dadurch wirken die Dialoge schon meist so, wie man halt quatscht. Das Anliegen, auf die grassierende Wasserknappheit und ihre Folgen hinzuweisen, ist ebenso lobenswert wie die Botschaft, dass es nur gemeinsam aus der Krise geht. Vor wirklichen Lösungsansätzen scheut sich der Film allerdings und ist auch schon nach 88 Minuten vorbei. Das Problem aber bleibt. Das kann man dann im Anschluss diskutieren, wenn man die Gelegenheit hat, im Kino, ansonsten mit seinem Kinonachbarn oder der Nachbarin. Das könnt ihr jetzt tun. Micha denkt groß, ab dieser Woche im Kino.
Dankeschön, Lars. Bevor wir hier weitermachen, lassen wir euch nochmal durchatmen und machen hier nochmal kurz Musik von Slater mit Daddy AF aus dem Soundtrack von Bodies, Bodies, Bodies.
Da ist schon einer. Das gefährlichste und größte Landraubtier der Welt. Bis zu 1000 Kilo kann so ein Bär wiegen. Aber zum Glück bin ich dem wohl gerade scheißegal.
Ja, genau. Der ist dem Bär scheißegal. Wir sind wieder bei Filmriss. Wir haben immer noch
Filmstarts der Woche.
Genau. Und nach Micha den Groß und zwei, drei Sachen aus der Dose und aus dem Welt des, der Welt des Internets haben wir wieder Stimmen aus dem Studio.
Hallo!
Der Robert hat sich nämlich für euch gewagt und getraut, was ich mich alleine nicht getraut habe, nämlich Borderlands geguckt.
Ja, ich habe mir Borderlands angeguckt, ein Film, der im Vorab schon zerrissen wurde und irgendwie durchgekaut wurde. Und man sollte sich vielleicht manchmal erstmal was ansehen und objektiv sein, bevor man hier irgendwas zerleiert. Aber fangen wir mal an. Eli Roth hat damals Genre-Spezialist im Körperteile abreißen oder irgendwie blutig sein und so weiter, hat Borderlands Regie übernommen, der dann später auf nicht so blutig getrimmt wurde, wie man jetzt viel durch Infos rausbekommen hat.
Ja, also ich war auch überrascht, als ich gesehen habe, dass der Borderlands-Film eine FSK 12 hat und keins der Spiele weniger als eine 18 hat. Mhm.
Und der Film wurde erstmal vor 3 Jahren schon gedreht. Er basiert auf der Borderlands-Spielreihe. Ich habe mindestens schon eigentlich alle gespielt. Der zweite Teil schon fast 250 bis 300 Stunden alleine. Also das sind ja Loot-Shooter. Und das Ding ist einfach, man sucht einfach eine Kammer. Die Kammer, weiß jetzt nicht so, aber interessant ist in dieser ganzen Welt die ganzen Charaktere, der schwarze Humor und auch bestückt eben mit Gewalt. Das ist halt Cell-Shading-Grafik und dann platzen die Leute immer weg. Der erste Teil war damals auch zensiert in Deutschland. So, den gab es erst mit der Remastered Collection unzensiert. Genau, und ja, jetzt wurde die Sache verfilmt. Wir haben ja eine Spieleverfilmung, die so verfilmt wurde, wie Spieleverfilmungen damals gemacht wurden. Das heißt, man nimmt einfach die Figuren und nicht die Story, die schon im Spiel ist, und baut die sich, wie man die so mag, wie es passt. Also baut einfach Sachen um, Figurenkonstellationen, und wirft die dann anders zusammen. Hatten wir damals bei Resident Evil.
Man castet auch einfach Kevin Hart für einen eigentlich ziemlich großen, stämmigen Soldaten. Nimmt man einfach den kleinen Kevin Hart oder sowas, ne?
Ja, Lilith, die Sirene, ist auch eine jüngere Frau, würde ich behaupten. Und wir haben hier Kate Blanchett, die...
Ja, die ist ja zeitlos einfach.
Die aber zeitlos ist, ja, sie ist, also man glaubt einfach nicht, dass sie jetzt, sie sieht immer noch fantastisch aus, also das ist eigentlich unglaublich. Also der Cast ist ja nicht schlecht, also ist ja nicht so, auch die Leute sind ja nicht schlecht besetzt. Wir haben hier Krieg als den Psycho, der hat einen russischen Boxer bei Krieg 2 gespielt, so einen riesen Typen, Rumäne ist das, und egal, wir haben hier erstmal, wir haben Tennis, Dr. Tennis wird gespielt von Jim Lee Curtis, also die Leute drin sind, Claptrap, der Roboter wird von Jack Black gesprochen.
Und ja, also im Deutschen hast du aber leider Kristall gehört, was ich auch, also ich meine, du hast jetzt nur die deutsche Synchro gehört, kein Vergleich zu Englisch oder sowas, aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass Kristall wohl auch seinen Job nicht unbedingt gut macht.
Also das erste Mal ist es so, Jack Black ist natürlich über alles erhaben, und da würde ich mir deswegen den auch nochmal gerne Englisch angucken, nur deswegen. Und man hört ja, also Kristall, das habe ich erst danach gelesen, ich habe schon mal was von denen gesehen und wüsste, aber die Stimme ist ja so elektromäßig gemacht, deswegen könnte das auch jemand anderes gesprochen haben, das kriegst du dann nicht wirklich mit, fand ich.
Ich fand es halt wieder schade, weil ich dachte, Jack Black hat ja eine deutsche Stimme. Also das, es gibt ja noch Menschen, ja, der regelmäßig, ja, Jack Black spricht, und der macht das ja auch immer ganz gut. Und dann frage ich mich halt auch wieder, jetzt kommt da irgend so ein Typ an, der halt aus anderen Gründen bekannt ist und nimmt dem anderen seinen safen Job halt weg, mehr
oder weniger. Weil Kristall offenbar versucht, ins Synchronsprecher-Game einzusteigen, weil Comedy es halt nicht mehr bringt.
Weil er halt auch einfach nicht so lustig ist.
Ja, daran könnte es liegen. Aber Stichwort nicht so lustig. über den Film wird ja halt so sehr hergezogen, dass am Ende sogar Uwe Boll gesagt hat, hey, ich hätte es auch besser gemacht, wenn ihr euch mich zurückwünscht, ich kann es verstehen. Und Wie schlimm ist es wirklich?
Es ist einfach nicht. Ich finde, dieses ganze Bashing ist schlimmer, als wie der Film eigentlich ist. Weil ich hatte auch schon gesagt, also Expendables 4 hatten wir damals mit den Spezialeffekten, und der spielt auf der Erde und hat einfach einen Tanker und irgendwelche.
PS3-Helikopter.
Ja, aber das sieht alles schlechter aus als wie Pandora und diese Sachen, die dort drin sind. Ja, also das ist ja nicht so, also klar, ja, man kann jetzt nicht alles am schlechtesten messen, aber war das Schlimmste gefasst, und er sah erstmal so weit solide aus. Klar, die Story macht, was will, es ist auch viel Actiongeballer, klar, aber so waren Spieleverfilmungen vorher jetzt auch immer, bevor die guten kamen.
Du meinst, es fühlt sich an wie eine Spieleverfilmung von vor 20 Jahren halt.
So ungefähr, genau. Man hält sich nicht so richtig an die Rahmenhandlung, ne? Uncharted hat es auch so gemacht, war auch furchtbar, weil Weil es gibt ja, also klar, die hätten mehr damit mit Sachen, die es in den Spielen gibt, arbeiten können, mit den ganzen Loot-Geschichten, da wird ja gar nicht damit gearbeitet, jeder hat seine Waffe in der Hand, das war's. Also es ist nicht mal, da wird gespielt, dass die irgendwelche neue Waffe getroppt wird und die nehmen eine bessere auf, oder es wird nicht mal sowas, was eine Kernmechanik des Spiels ist, vielleicht als Gag oder so, nicht mal das wird so richtig. Es gibt viele Figuren, ich habe jetzt erstmal in der Besetzung nochmal geguckt und habe gesehen, aha, die Figur wird von dem und dem und dem gespielt und die standen scheinbar irgendwann mal irgendwo nur rum, aber die hatten keine Screentime oder so. Der Film hat ja nochmal Nachdrehs erhalten von Tim Miller, das ist der Deadpool-Regisseur, der auch Mitproduzent ist, und der hat einige Nachdrehs gemacht, weil Eli Roth dann schon mit Thanksgiving zu tun hatte. Und ja, klar, er hat die Produktionshölle durchgangen, aber wenn man einfach nur ein Actiongeballer sehen will und keinen großen Anspruch hat, dann gibt es viele solche Filme.
Aber hattest du Spaß?
Ich hatte ein bisschen Spaß, habe auch gelacht. Sogar die dämlichen Sprüche von dem Claptrap, obwohl das Ding, ja, der Humor ein anderer ist, obwohl das ja Besondere ist in diesen Spielen, ist dieser Humor und ist alles besonders. Warum hätte man auch natürlich die deutsche Stimme aus dem Spiel nehmen können, ne?
Ja.
Der den Claptrap dort synchronisiert. Das hätte man auch machen können.
Stimmt. Eine Frage, die mir jetzt noch brennt, ich meine, wir wissen, dass Eli Roth vermutlich soweit ich gehört habe, auch platzende Köpfe gedreht hat und alles, was ja alles dann wieder rausgenommen wurde.
Ja.
Wie sehr spürt man diese angezogene Handbremse anscheinend?
Ja, ich habe darauf geachtet, weil ich das eben vorher auch so gelesen habe. Und das wird scheinbar im Schnitt und alles so gut gelöst, dass das einfach also nicht wirklich auffällt, dass wirklich so krass das mit Gewalt gemacht wird.
Hast du trotzdem ein bisschen Gewalt vermisst, weil du man es ja auch aus den Spielen kennt, weil die sind ja, wie du auch sagst, ne, der erste war zensiert und sowas,
ja.
Die sind ja jetzt auch nicht zimperlich so.
Ich habe das nicht wirklich vermisst.
Okay.
Nee, ich habe das nicht wirklich vermisst, weil ich habe ja manchmal gelesen, ja, Guardians of Galaxy wurden Vergleiche oft gemacht, wo das eigentlich ganz weit weg ist, aber die funktionieren ja auch ohne Gewalt.
Aber also, den Vergleich fühle ich gerade anhand vom Trailer. Also ich finde anhand vom Trailer, also der Trailer hat sich für mich auch sehr wie, es ist bunt, es ist eine Gruppe von Leuten, die zusammengewürfelt ist,
vom Film
die im Weltraum unterwegs sind. Und
die sind
wenn man
im Weltraum unterwegs.
Ja, auf einem Planeten, aber nicht auf einem Planeten, der nicht die Erde ist. So.
Ja.
Und also im Trailer zumindest war es ja auch so mit der Musik dann, dass also sie ja auch versucht haben, auf ältere Musik zu gehen zum Teil und so.
Ja, nee, aber ich finde, der hat gar keinen, also das ist vielleicht, also der hat gar keinen Guardians of Galaxy Flair oder irgendwas oder geht in so eine Richtung. Das ist ein knallbunter, lauter Film, der ein bisschen durchgeknallt ist und ja, also der ganze Trara darum, wie schlimm das ist, finde ich, ist größer als wie der Film.
Also du meinst, er passt ins aktuelle Wetter, es ist heiß, dein Gehirn ist matsch oder sowas, du setzt dich einfach da rein, ja, ins angenehme Kino. Und hast zumindest irgendwie 100 Minuten, wirst du einfach ein bisschen berieselt.
Berieselt, ja. Also ich hatte schon, es ist nicht so, das ist ja vollkommener Schrott. Also
Mittelmaß. Okay.
Ja, das ist gutes Mittelmaß, also gutes Mainstream-Kino. Ja, es ist eben klar, als auch wenn ich die Spiele alle gespielt habe, wir haben, ja, die treten die Inhalte mit Füßen, das ist einfach so und würfeln das irgendwie zusammen. Und ja.
Ich glaube, wir haben es gesagt.
Na,
wir haben
uns alles gesagt. Also, wenn ihr Bock habt auf irgendwie gesundes Mittelmaß oder ungesundes Mittelmaß, je nachdem, wie ihr das seht, euer Hirn ausschalten wollt, weil es durch die Hitze zu brei geworden ist, dann geht ihr ins Kino und guckt euch Borderlands an.
Ja, der geht ja irgendwie genau um die 100 Minuten, genauso wie Blink Twice, den ich danach gesehen habe.
Mhm.
Und Borderlands war gefühlt in einer halben Stunde zu Ende. Das hat man gar nicht gemerkt, wo Blink Twice sich, also das nicht negativ zu Blink Twice, aber es war, hat sich lang angefühlt und war dann sehr, also nicht schwer zu ertragen, also weil dieses Thema, aber das Krasse ist, dass Borderlands zack, zack, so schnell zu Ende war. Also wenn er jetzt ganz schlecht gewesen wäre, würde man sich ja langweilen und denken, aber es war immer sehr viel Action, sehr viel Geballer, da war das Ding schnell rum, ne?
Ja. Ja, wunderbar.
Ja.
Bevor wir gleich nochmal weitermachen, nerve ich euch nochmal mit Musik, wo wir jetzt gerade von einem Film kamen, mit den außer Robert anscheinend keiner gut fand, sag ich mal, auf der Welt. Gehe ich nochmal zu einem Regisseur, der seine Musik immer selber macht, nämlich John Carpenter, und habe das Main Theme aus Assault on Precinct 13 mitgebracht. Viel Spaß damit.
Haben wir Ihnen schon gezeigt, wie Sie einen Atomkrieg beginnen?
Nee. Zum Glück hat mir noch keiner gezeigt, wie man Atomkrieg beginnt. Wäre sonst gefährlich potenziell.
Tja, so. Ich würde das auch nicht zeigen wollen.
Genau. So, wir sind wieder da beim Filmriss, einem Kinomagazin bei Radio Blau. Und wir sind immer noch
Filmstarts der Woche.
Genau, bei den Filmstarts der Woche. Die Jasmin hat noch einen Film für uns gesehen.
Genau, langsam gehen sie auch zu Ende, auch wenn wir viel gesehen und viel besprochen haben diese Woche. Ich habe mir More Than Strangers angeschaut. Das ist eine relativ kleine Produktion, aber ich fand es durchaus sehenswert. Ein Roadmovie, bei dem es im Grunde um eine Fahrgemeinschaft geht, die von Berlin nach Paris fahren will. Fünf Leute in einem Auto und auch vier Sprachen, die in diesem Auto und in diesem Film gesprochen werden, was besonders ist. Also wir haben einen Film, der in Deutsch, Französisch, Englisch und Griechisch stattfindet. Und das alles eben immer, wenn die Figuren das sprechen, wird das hört man, was sie, wie sie halt reden und es wird untertitelt und das Ganze schafft halt auf jeden Fall auch eine Stimmung von ja, Kulturen, die aufeinandertreffen und ein bisschen ist das auch eins der Kernthemen des Ganzen. Es geht um Reisen, es geht um auch eine Definition von Reisefreiheit in Europa und eben wie Fremde in den Druckkochtopf-Auto zusammengefercht werden, was ja in vielen Roadmovies ein Motiv ist. In diesem Fall eben, dass sie auch noch verstärkt dadurch, dass sie alle nicht Bekannte miteinander sind, sondern eben eine Zweckgemeinschaft und alle oder fast alle gerade Stress haben, den sie auch versuchen vor den anderen zu verbergen, weil es ihnen ein bisschen unangenehm ist und deswegen halt auch immer wieder an Parkplätzen so zu telefonieren oder heimlich SMS schicken und sich versuchen, nichts anmerken zu lassen, während eben der Stress im Auto steigt. Das Ganze zeigt das Autobahnsystem oder das Straßensystem Europas auch irgendwie als so ein Ödland. Also man fährt halt irgendwie an Straßenränder, Kiosk, ländliche Bahnhöfe, Raststätten, Werkstätten, sowas halt wird da gezeigt. Also man hat nicht die Motive von malerischen Sites, die gesehen werden, sondern eben ja, zweckmäßiges Ödland, Autobahn. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Art, das zu inszenieren. Die Figuren beginnen fast ein bisschen halt klischeehaft, halt junge Agenturangestellte in der Social Media, ein kiffender Scrum Master, ein werdender Familienvater, der sozusagen nur das Auto nach Paris fahren möchte, um die Geburt seiner Tochter mitzukriegen, ja, Frau mittleren Alters, die ein neues Leben anfangen möchte und das halt kein komplettes Klischee am Anfang, aber eben auch eine interessante Figur, ein Geflüchteter, der heiraten möchte in Paris, um an einen europäischen Pass zu kommen und deswegen sozusagen die anderen zu SchleuserInnen macht, wenn sie ihn halt über die Grenze mitnehmen, was halt einer der Konflikte des Films ist. Und ja, die Figuren bleiben halt nicht klischeehaft und blass, sondern entwickeln alle Tiefe und treffen halt auch moralische Entscheidungen. Wir werden damit konfrontiert, dass sie halt anders sind, als sie das nach außen vorzugeben versuchen. Man lernt auch, dass die Polizei in allen Ländern unangenehm ist. Also sowohl die deutsche als auch die französische kommt eher unsympathisch in diesem Film rüber. Genau, es ist insgesamt eben ein Roadmovie, viele Situationen aneinandergereiht, wie es halt da so ist. Eine Figurenkonstellation, die für mich gut funktioniert hat, gut geschauspielert in vier Sprachen, interessant anzusehen, also in der Art, wie es inszeniert ist, auch wenn es eben gerade nicht die Schönheit Mitteleuropas in den Mittelpunkt stellt, sondern die Tristesse.
Ja. Straßen sind ja manchmal einfach langweilig.
Ja,
also ist ja genau, auch einfach so.
Und das ist ein Film, der eben es schafft, langweilige oder einfach Momente von Druck, der kein Outlet hat, einzufangen und entsprechend More Than Strangers ein kompetentes, sehenswertes Roadmovie, das ihr euch anschauen könnt.
Wunderbar. So, dann haben wir noch einen Film. Moment. Ich mache einmal den hier. Einen Film haben wir nicht gesehen, der heißt Adieu Chérie, Trennung auf Französisch. Den könnt ihr sehen in den Kinos.
Genau, da geht es darum, wie ältere Leute nochmal ihre Beziehung neu überdenken können.
Wunderbar. So. Und dann haben wir...
Genau, Lars hat uns was nachgereicht.
Genau, Lars hat uns noch was nachgereicht. Der hat sich noch Didi angeguckt. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass ich hier die richtigen Regler richtig hochziehe.
Soll ich mal Play drücken?
Drück mal Play.
Das Filmriss-Nachspiel.
Hey, hallo ihr Lieben. Ich habe noch was zu erzählen. Und zwar zu Didi, den ich jetzt endlich nachholen konnte. Wir haben ja letzte Woche schon uns drauf gefreut. Nach all den Kritiken, die man so gehört hatte in der Vergangenheit. Preise in Sundance, die der Film gewonnen hat. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl... So wie ja Flo auch letzte Woche, der ja meinte, dass es ihn alleine schon irgendwie von der Generation, von den Skater-Dingen halt irgendwie abholt, so 90er-Vibes, dass das auf jeden Fall was ist, was mir auch gefallen würde. Und so war es dann tatsächlich auch. Didi ist eine herzerwärmende Coming-of-Age-Geschichte von einem Jungen, 13 Jahre alt, der von seiner Mutter Didi genannt wird, was ein Kosename ist. Er hat einen deutschen Namen, der ist Chris. Er hat einen original taiwanischen Namen und das ist Wang Wang. So wird er auch von seinen Freunden genannt. Oder Wang ist es eigentlich so, und Wang Wang nennen sie ihn alle. Und der ist halt total unbeholfen und total, er weiß halt echt nicht so, wie er sich verhalten soll, anderen gegenüber, vor allen Dingen Mädchen gegenüber. Also ein typischer awkward Teenager, würde ich mal so sagen. Das macht Spaß, dem Ganzen zuzusehen. Es ist schmerzhaft, dem Ganzen zuzusehen, natürlich ganz klar. Aber es ist auch einfach wunderschön gespielt und inszeniert. Sean Wang heißt der Regisseur und erzählt hier auch ein Stück weit seine eigene Geschichte, amerikanischer Regisseur, der seine Wurzeln ganz klar in Taiwan hat und hier sein Regiedebüt tatsächlich auch vorlegt, vorher einiges gespielt hatte als Schauspieler, aber hier halt zum ersten Mal auch Drehbuch und Regie verantwortet. Also Didi ist echt ein Herzensfilm, kann ich euch sehr empfehlen, läuft noch im Kinos. Das soll es auch im Moment erstmal gewesen sein, weil hier ist es laut und voll. Aber geht ins Kino, da ist es schön. Der Film läuft auch in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Hat einen tollen Soundtrack auch aus der Zeit, wirklich. Und ja, ist einfach ein schönes Ding für Leute, die so mit 90s mögen vielleicht, aber auch Past Lives. Also für mich ist es auch so ein bisschen der neue Past Lives in diesem Jahr so. Also der chinesisch-amerikanische oder taiwanisch-amerikanische Film, der halt ja Preise gewinnt auf den Festivals und der eine ganz eigene Geschichte auch erzählt, einen ganz eigenen Blickwinkel auch erzählt auf die amerikanische Gesellschaft und darüber hinaus natürlich auch eine Einwanderergeschichte ist, weil es ist eine alleinerziehende Mutter, er hat eine große Schwester, also auch das wird alles so miterzählt, warum der Vater nicht da ist, beziehungsweise warum er in Taiwan ist, um zu arbeiten, um die Familie auch irgendwie zu finanzieren. Das ist halt auch Bestandteil des Ganzen und ja, wie man auch irgendwie miteinander klarkommt und sich behauptet und sich aber trotzdem irgendwie liebt. Das ist mein Aufruf und das soll es gewesen sein für Didi in dieser Woche. Geht hin. Toller Film. Bis dann. Tschüss.
Das war Lars, fast live vom Bahnhof irgendwo in Deutschland.
Wir sind heute tatsächlich auch die Roadmovie-Ausgabe von Filmriss mit sehr vielen verschiedenen Leuten, die aus verschiedenen Orten sich melden. Aber ja, ich glaube, die Reise ist zumindest, was die Filmstarts angeht, jetzt vorbei und wir setzen uns noch eine Weile aufs Sofa und entspannen.
Genau, bevor wir gleich ins Sofa gehen, habe ich noch mal kurz einen Ausblick mitgebracht aus einem Filmsoundtrack, den ich diese Woche gesehen habe, der in 2 Wochen startet. Und ich sage auch jetzt einfach schon mal, das wird unser Soundtrack des Monats im September dann. Das bestimme ich jetzt einfach. Grüße gehen raus, Lars, danke. Hier ist Pump It Up von Endor.
Hey, Baby.
Kommen Sie.
Die Party ist vorbei. Du musst jetzt gehen. Ein anderes Mal, ne? Dasselbe Gefühl, dieselbe Wohnung. Jetzt muss ich mich um meinen Job kümmern.
Genau, die Party ist fast vorbei. Wir kommen jetzt noch zu einer ganz kleinen...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau. Ich habe nämlich einen Film gesehen, der jetzt bei uns auf Blu-ray rauskommt und eigentlich schon aus dem Jahr 2020 ist. Der nennt sich Host... ist von Rob Savage inszeniert. der letztes Jahr auch einen großen Kinofilm bei uns rausgebracht hat, nämlich The Boogeyman, eine Stephen King-Verfilmung. Der hat im Jahr 2020 die Pandemie genutzt, um eben diese zu inszenieren als Desktop-Horror, beziehungsweise hat er in den Zentrum seines Films eine Seance über Zoom gestellt, mit der die eine Gruppe von Freunden abhält. Der ganze Film dauert auch unter einer Stunde, der 57 Minuten, der fällt in Kategorie fast schon Kurzfilm und ist sehr, sehr effektiv tatsächlich. Also ich habe mehrfach gedacht, Halleluja, das ist spannend, das ist gruselig und ich habe, glaube ich, Robert gesagt, er soll ihn sich angucken, weil ich weiß, dass Robert wahrscheinlich mehr als einen Tod sterben wird und kriegt hoffentlich keinen echten Herzanfall. Genau, der ist erschienen. Ich muss noch mal ganz, der kommt jetzt raus auf Blu-ray. Und zwar von, Moment, jetzt muss ich noch mal hier kurz nachluschern, wer den denn hier rausbringt. Bei uns.
Zufällig Bushmedia.
Das eventuell. Könnte durchaus Bushmedia sein. Im Zweifel schieben wir es nochmal nach. Ja. Weil gibt es bestimmt auch irgendwo nochmal beim Filmquiz oder sowas zu gewinnen. Apropos Filmquiz, da hat der Lars euch noch was fertig gemacht. Das gibt's jetzt auf die Ohren.
Hallo, ich bin's nochmal. Ich habe doch was für euch. Und zwar gibt es aktuell die Veröffentlichung von DVDs und Blu-rays einiger Filme, die in der letzten Zeit im Kino waren. Die haben wir auch für euch hier zum Gewinnen. Unter anderem ist jetzt auf DVD erschienen. Morgen ist auch noch ein Tag. Der wundervolle Film von Paola Cortellesi. Ja, haben wir ja hier schon ausführlich besprochen in der Sendung, in Schwarz-Weiß gefilmt, erzählt der Film von einem Aufbruch, von einer Befreiung einer Frau aus häuslicher Gewalt. Delia heißt sie und das Ganze spielt so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, so die Aufbauphase quasi, alles in Trümmern. Aber es ist halt eben auch eine Befreiung und ein Aufbruch für eben Delia. Wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film, der auch extrem gut in den Kinos lief, also sehr erfolgreich und toller Rom-Film auch auf jeden Fall. Also morgen ist auch noch ein Tag, sehr zu empfehlen und da haben wir DVDs für euch. Wir haben außerdem DVDs und Blu-rays zu Andrea lässt sich scheiden, der neue Film von Josef Hader, also als Regisseur. Er spielt hier nur eine ganz kleine Rolle. Er hat auch das Drehbuch geschrieben, also eine relativ kleine, eigentlich die zweite Hauptrolle, aber ich finde, vor allen Dingen ist der Film von und mit Birgit Minichmayr, denn sie spielt hier Andrea, eine Dorfpolizistin, die eigentlich Größeres will und Höheres will, nämlich ja als Kriminalinspektorin, als Polizistin halt irgendwie in den nächsten größeren Ort zu gelangen und ja, stellt sich quasi ihrer Vergangenheit und der Situation dort in der piefigen Provinz. Nicht so witzig, wie man sich vielleicht vorstellen würde bei einem Film von Josef Hader, schon sehr ernsthaft, aber schön tragikomisch, muss ich sagen, und toll verkörpert von Birgit Minichmayr. Also Andrea lässt sich scheiden, gibt's jetzt auch auf DVD und Blu-ray und auch gleich zu gewinnen, genauso wie auch die Herrlichkeit des Lebens, da haben wir auch ein paar Exemplare für euch, der Film von Georg Maas und Judith Kaufmann, nach dem gleichnamigen Roman von Michael Kumpfmüller, der erzählt die Liebesgeschichte zwischen Franz Kafka und Dora Diamant, ganz legendäre Liebesgeschichte, und die wird in diesem Film geschildert und den gibt's jetzt auch auf DVD und auch hier zu gewinnen. Gemeinsam mit übrigens einigen Bänden der Geschichtensammlung von Franz Kafka. Die könnt ihr also ebenfalls gewinnen. Ebenfalls erschienen ist The Deer King, ein Anime, basierend auf der Buchreihe von Naoko Oyashi. Und da gibt es auch einen Manga zu wiederum und der ist jetzt als Film adaptiert worden, was heißt jetzt, also schon 2021, in einem Film von Masashi Ando und Masayuki Miyai und ist ein wirklich sehr schöner Anime, der jetzt auf DVD und Blu-ray über PlayOn erhältlich ist und jetzt auch hier gleich zu gewinnen. Und wo könnt ihr das? Na, beim
Filmriss Filmquiz.
Genau, in der letzten Woche haben wir von euch wissen wollen, was das war natürlich, denn das war Don't Breathe. Und jetzt gibt es ein neues Filmquiz und das geht so.
Büro des Bezirksstaatsanwalts.
Was ist, Lou?
Man hat auf den Präsidenten geschossen, vor 5 Minuten in Dallas.
Oh nein. Ist er schwer verletzt?
Genau, das weiß man noch nicht, aber es ist von Kopfschuss die Rede.
Komm mit. Napoleon gibt es einen Fernseher.
Offenbar wurden 3 Geschosse gefunden. Außerdem soll auch Gouverneur Connelly getroffen worden sein. Der Präsident wurde sofort ins Parkland Memorial Hospital gebracht, 4 Meilen entfernt von Dealey Plaza. Eine Kugel soll vorn in den Hals des Präsidenten eingedrungen und hinten wieder ausgetreten sein. Hierfür gibt es aber noch keine Bestätigung. Es wurden Bluttransfusionen vorgenommen. Ein Priester hat die Sterbesakramente erteilt.
Eine Chance hat er trotzdem noch. Komm, John F., du schaffst es.
Aus Dallas, Texas wird unsere letzte Meldung bestätigt. Präsident Kennedy ist heute um 13 Uhr Ortszeit gestorben.
Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und dann könnt ihr gewinnen. Zum Beispiel die DVDs und Blu-rays, die wir euch eben vorgestellt haben, aber auch Freikarten für Detective Conan, den 27. Film, das 1 Million Dollar Pentagramm, läuft am 27.8. in vielen Kinos. Wir haben ja schon darüber berichtet hier im Rahmen der Veranstaltungstipps und da gibt es Freikarten für euch. Wir haben Freikarten zu Blink Twice, Freikarten zu Horizon. Und zu Borderlands haben wir neben Freikarten auch noch Tiny Tina Ohren zum Aufsetzen und Borderlands Caps für euch. Außerdem gibt es noch zum 4. Finalstaffel-Dings von The Umbrella Academy, ihr wisst schon, die Serie, ja, gibt es die Comic-Vorlagen, denn die gibt es bei CrossCult und wir haben die 3 Bände der Hauptserie für euch, also Teil 1 bis 3 hier zu gewinnen und einen Band zu Everybody's Favorite Klaus, Umbrella Academy, also jetzt auch die finale Staffel zu sehen und hier zu gewinnen die Comic-Vorlagen von CrossCult. Und DVDs und Blu-rays zu Host von Busch Media haben wir natürlich auch für euch.
Genau.
Magazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ich bedanke mich bei Jasmin, Robert, Dennis, Lars, Lisa. Dankeschön. Tschüssi.
Tschüss. Hi.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.